Geht's euch gut?
Ja,
mir geht's auch gut. Frage, wie lange? Wisst ihr, was ich mir manchmal als Pastor wünsche? Den Wunsch werdet ihr mir leider nicht erfüllen können. Ich wünsche mir so ein Buch, Knicke für Pastoren. Habe ich noch nicht gefunden. Wenn das einer von euch entdeckt, dann könnt ihr das kaufen. Ich zahle euch das dann. Man weiß manchmal nicht, was darf man. Na Jürgen, ich bin nicht an.
Nein, doch.
Doch, bin ich jetzt an? Johannes, bin ich an? Jawohl. Ich habe den Geist. Na gut, dann wollen wir schauen, wie der Geist uns heute Morgen leitet. Ich will euch nämlich am Anfang ein paar Fragen stellen. Und wenn ihr meint, dass ich dann in ein Fettnäpfchen trete, könnt ihr mir das gerne hinterher sagen. Hast du heute schon jemand belogen? Hast du gestern jemand betrogen? Hast du vielleicht in dieser Woche jemand beklaut? Oder hast du in diesem Monat Ehebruch begangen? Ihr müsst nicht antworten. Oder hast du in diesem Jahr jemand ermordet? Was spinnt der jetzt? Was stellt der denn für Fragen? Der ist nicht mehr ganz dicht, oder wie? Hast du jetzt alle Fragen beneint? Na, dann ist doch alles in Ordnung, oder? Dann lautet nur noch meine einzige Frage, die ich dann noch stellen kann: Warum bist du dann hier, wenn alles in Ordnung ist? Ach, du bist hier wegen der netten Leute. Oder wegen der guten Atmosphäre, ne? Ja? Oder weshalb sonst? So. Dr. Steve Farrar, amerikanischer Pastor und begnadeter Sprecher auf unzähligen Männerveranstaltungen, Autor von über 20 Büchern, er spricht in seinem Bestsellerbuch Point Man auf Seite 111 und ich zitiere: Ich muss an das erinnert werden, was wahr ist. Gottes Wort gibt mir eine Dosis Realität. Es gibt Richtiges und Falsches, es gibt Konsequenzen für falsche Entscheidungen. Die 10 Gebote sind noch immer der Standard für das Leben. Ich soll nicht Böses mit Bösen vergelten. Die morgendliche Unterweisung aus Gottes Wort gibt mir eine Perspektive, die ich in dieser Welt nicht bekommen kann. Täglich brauche ich Gottes Kommentar zu meinem Leben. Ein Christ, er schwimmt in unserer Gesellschaft entgegen dem Strom. Ohne die beständige Nahrung durch das Wort Gottes wird er bald müde werden und von der Strömung einfach mitgerissen. Soweit das Zitat von Dr. Steve Mura. Merkst du jetzt, warum es gut ist, dass du hier bist? Auch wenn mit dir alles in Ordnung ist, oder soll ich vielleicht sagen, auch wenn du meinst, dass mit dir alles in Ordnung ist? Vor über 3 Monaten haben wir unsere Jahreslosung gezogen und ich habe auch darüber gepredigt. Erster Sonntag in diesem Jahr. Wer weiß denn noch, wie unsere Jahreslosung heißt? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, so viele. Dann scheinbar habe ich ja dann doch gut gepredigt. Ja? Wisst ihr nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Römer 2, Vers 4. Das ist die spezielle Jahreslosung für unsere Gemeinde. Das, was da an der Wand hängt, du bist ein Gott, der mich sieht, ist die allgemeine. Aber wir haben ja eine spezielle gezogen. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Römer 2, Vers 4. Wenn wir jetzt so lapidar sagen, und deswegen auch meine Eingangsfragen, oh, es ist ja alles in Ordnung mit mir, nur weil wir die großen Sünden nicht begangen haben, dann betrügen wir uns selbst und leben nicht in der Wahrheit. Im ersten Johannesbrief wird uns das ganz deutlich vor Augen geführt. Ich lese ab Vers 5, erstes Kapitel. Das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitersagen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Soweit Gottes Wort. Wie oft laufen wir vor uns selbst davon? Wie oft täuschen wir uns selbst und auch andere? Wir verstecken uns oft hinter Fortschritt und Erfolg, auch manchmal hinter unserer Arbeit. Und manchmal sogar hinter dem Schmerz und dem, was die Vergangenheit uns an Negativen gebracht hat, verstecken. Alles, was Gott von uns fordert und will, ist Ehrlichkeit. Mehr will er nicht. Nochmal, alles, was Gott von uns will und fordert, ist Ehrlichkeit. Ein Mann kann uns hier als Vorbild dienen. Vom Namen kennen wir ihn alle, das ist der Nehemia. Er hörte, dass die Mauern von Jerusalem zerfallen waren. Was sind Mauern? Mauern bieten Schutz. Ich habe gerade diese Woche eine Dokumentation gesehen von der Belagerung Konstantinopels. Es ist ein Wahnsinn, was die für Mauerwerk hatten. Schutz. 1400 Jahre konnte keiner diese Stadt einnehmen. Und als Nehemia hörte, dass die Mauern von Jerusalem geschliffen wurden, dass sie zerstört wurden, Wem gab er dann die Schuld? Gott? Nee. Hör mal sein Gebet, Nehemia 1, Vers 6. Hör doch bitte zu und sieh auf mich herab, Herr. Öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich für dich und für die Israeliten, deine Diener. Und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Nehemia war der zweitmächtigste Mann im ganzen babylonischen Reich. Der zweitmächtigste Mann schlägt sich selbst an die Brust, ist bereit, Verantwortung zu übernehmen für den Niedergang seines Volkes. Und nun horch mal, was passiert. Einer fängt an und demütigt sich. Und dann liest doch mal ein paar Kapitel weiter, Nehemia 9, Vers 3. 3 Stunden lang hörten sie im Stehen zu, was aus dem Gesetzbuch des Herrn ihres Gottes vorgelesen wurde. Dann warfen sie sich vor dem Herrn ihren Gott nieder und bekannten ihm ebenfalls 3 Stunden lang ihre Sünden. Erst Bibelstunde und dann Gebetsstunde, ne? Aber was für eine. Was für ein ergreifendes Bild. Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen verbringen Stunden im Gebet. Und zwar nicht, um Gott für irgendetwas zu bitten oder sich auch für irgendetwas herauszureden. Nein, sie bekennen ihre Schuld. Ich, Gott, bin schuldig. Ich habe versagt, Vater. Einer fängt an und alle folgen. Gott zeichnet für uns als Gemeinde eine Richtung vor. Angefangen mit der Jahreslosung, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Bis zu Impulsen, die er uns im Laufe dieses kurzen Jahres schon als Vorstand, als Leitungsteam gegeben hat, mehrfach in diesem Jahr. Wir werden morgen Abend das Leitungsteam zusammensitzen und wir werden Gott bitten und ihn fragen, zeig uns unsere Schuld. Wir wollen wie Nehemia uns in den Riss stellen. Wir wollen anfangen und sagen, fang doch mit uns an, wenn du mit dieser Gemeinde etwas bewegen willst. Zeig uns, was wir an Schuld auf uns geladen haben. Wir wollen, Gott, dass du dich mächtig offenbarst. Ihr könnt gerne für uns beten. Morgen Abend ab 7 sind wir zusammen. Nehemia demütigt sich vor seinem Gott. Und wollen nicht auch wir uns demütigen und Gott suchen? Demut. Mit Sicherheit gibt es im ganzen Leib Gottes keinen größeren Bedarf als den nach wahrhaftigen, demütigen Männern und Frauen. Wisst ihr, Stolz ist das Letzte, was das Herz eines Menschen verlässt und das Erste, das auch wieder gerne zurückkehrt. Jesus sagt von sich, ich bin sanftmütig und demütig, lernt von mir. Von Jesus lernen. Dann lass uns doch mal anschauen, was er meint. Er spricht vom Acker, auf dem ein Landwirt Samen ausstreut. Einiges davon fällt auf dem Weg. Und Jesus sagt, dass dann das Böse kommt und es herausreißt. Wieso kann das Böse kommen? Vielleicht, weil es Anrechte in unserem Leben hat. Wir glauben, alles ist gut. Aber Römer 3, Vers 10 sagt uns, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Ja, sagst du, das war vor meiner Bekehrung, aber Jesus hat mir doch alles vergeben. Amen. Hat er. Preis dem Herrn. Und heute vergibt er dir schon wieder und wieder und wieder. Aber merken wir brauchen die Begegnung mit Jesus jeden Tag. Wir brauchen seine Vergebung jeden Tag. Wir brauchen sie einfach. Gott verabscheut die Sünde. Und er befasst sich mit unserer Sünde. Und unsere Aufgabe ist es, ich wiederhole mich ganz einfach, in Bezug auf Sünde ehrlich zu sein. Das Sündenbekenntnis, das ist so, als wenn ein Acker für den Samen vorbereitet wird. Gottes Saat wächst besser auf gereinigtem Acker. Wenn da Wurzeln, wenn da Steine sind, was soll denn wachsen? Ich möchte euch noch ein Beispiel aus der Heiligen Schrift geben. Schauen wir uns doch einmal den David an. Kennen wir alle, ne? Klein, blond, nee, rothaarig war er. Rothaarig war er. Also alle Rothaarigen, ihr habt ein gutes Vorbild in der Bibel. Rothaariger David. Was denkst du, wenn du an David denkst, was war seine größte Sünde? Der Ehebruch mit Bathseba? Das fällt uns doch gleich ein, wenn wir an David denken. Ne? Ja? Der hat dann noch ganze Reihe nach sich gezogen, der Mord an Uria und so weiter und so weiter. Aber es war nicht seine größte Sünde. Davids größte Sünde kam viel später, weit später danach in seinem Leben. Alles war eigentlich perfekt. Alles lief. Kennen wir, ne? Wir klopfen uns dann auf die eigene Schulter. Wir nicken freundlich, wenn der Pastor fragt, ob wir Sünden begangen haben. Alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Nichts ist schlecht. David war zufrieden mit sich. Und dann kam der Feind und stachelte ihn an. Und sagte, hast du das nicht toll gemacht? In deiner ganzen Kraft und Macht und denk doch mal drüber nach, was du für ein geiler Hecht bist. Oh. David dachte ein bisschen nach und dann war es, als wenn er von Stolz berauscht ist. Und er hat den Joas, Kriegsdiener da rangeholt und sagt, Joas, mach mal eine Volkszählung. Und der Joas hat durchblickt, um was es denn David ging und sagt, nein! Doch! Ne, David war König, ne? Da kann der Diener nicht sagen, nein. Und er ging. Und 9 Monate später irgendwie so ein schönes Symbol, da ist was geboren. In dem Fall war es nicht so viel Gutes. 9 Monate später kam dieser Joab wieder und sagt, du David, 1,5 Millionen kampffähige Männer hast du in deinem Dienst. Stellt euch dieses gewaltige Heer vor. Und in dem Augenblick, wo das ausgesprochen wird, erfährt David Sündenerkenntnis. Oh Gott, ich habe gesündigt. Was war denn die Sünde von David? Er hat nicht mehr auf die Kraft Gottes vertraut, sondern auf seine eigene Kraft. Glaubst du, dass du sündlos leben kannst ohne Gottes Kraft? Keine Chance. Ich nicht. Und wenn du das Rezept und das Geheimnis hast, bitte hinterher zu mir kommen und verraten. Ja? Er hat ganz plötzlich kapiert, das ist falsch, wenn ich mich nicht mehr auf Gott verlasse, wenn ich mich nur auf mich verlasse. Er hat in sich geschlagen. Gott hat dann dem Propheten Gad zu ihm gesagt und der hat gesagt, pass mal auf, ich soll dir von Gott sagen, was jetzt passieren wird. Drei Dinge und eins davon kannst du dir aussuchen. Gott war also sehr gnädig und David sagt, was kann mir Besseres passieren, als in die Hand des gnädigen Gottes zu fallen. Und er wählt das und aufgrund seiner Wahl sterben 70.000 Männer. Seht ihr, seine Verfehlung in seiner sexuellen Leidenschaft und Lust hat einem das Leben gekostet. Denn sein Kind, das damals gezeugt wurde, musste aufgrund des Ehebruchs sterben. Es hat nicht lang gelebt. Aber seine Verfehlung, dass er stolz geworden ist, hat 70.000 das Leben gekostet. Wir müssen vor Gott demütig bleiben. Lade doch Gott heute Morgen mal ein, den Acker deines Herzens zu bearbeiten. Oh Gott, schau mal, ich entdecke in mir noch so eine große Wurzel von Bitterkeit. Ich schaff's nicht, sie herauszureißen. Bitte, Vater, hilf mir. Und da ist dieser Stein der Habgier. Oh, ich kann ihn nicht wegbewegen. Und da am Zaun sehe ich den Baum des Rassismus. Der hat so lange Wurzel in meiner Vergangenheit, meine Vorfahren und Vorvorfahren. Ich schaff's nicht, ihn zu kappen. Jesus! Hilf mir! Und dann ist da noch diese kleine Pflanze. Ich glaube, die heißt Lieblosigkeit, Jesus. Ich schneide sie immer ab, aber die kommt immer wieder neu. Ich werde sie nicht los ohne deine Hilfe. Ich möchte mit euch noch einmal auf jemand anders aus der Bibel schauen, auf Petrus. Petrus sagt uns was, oder? Das war der Jünger, der den Herrn verleugnete. Das war auch der, der gerne mal ein bisschen jähzornig war. Und der den anderen schon mal die Ohren abschlug. Kannst dich damit identifizieren? Nee, du bist ganz anders. Aber kannst du dich auch an den Petrus erinnern, der sich freiwillig stellte? Na jetzt? Sogar Hans grübelt. Hans, das bedeutet was, ne? Ja, was meint er denn jetzt damit? Schaut mal. Wie detailliert berichten die Schreiber des Neuen Testamentes von Petrus? Wer hat ihnen das alles gesagt? Von der Magd oder dem Mädchen, das da in dem Hofeingang war und ihn gefragt hat, du gehörst doch auch dazu, oder? Oder wer hat den Schreibern des Neuen Testamentes gesagt, wie das war, dass sein Akzent ihn verraten hat als Galiläer? Oder wie das war, als der Hahn dann gekräht hat? Wer hat ihnen von dem Blick von Jesus erzählt? Und von den Tränen, die er danach vergossen hat? Der Heilige Geist? Ja, kann sein. Möchte ich nicht ausschließen. Aber ist es nicht viel wahrscheinlicher, weil alle das erzählen, dass Petrus sich offenbart hat und sagt, hey Leute, steht da an der Tür, wo alle versammeln und sagt, hey Leute, ich muss euch mal was sagen. Das bin ich. Könnt ihr euch nicht vorstellen, nee, aber das bin ich. Ich erzähle euch jetzt mal, wie es mir ging. Und dann hat er sich offenbart. Das ist der erste Bereich, wie Jesus uns verändern kann. Dass wir in uns schlagen, dass wir uns zu unserer Schuld stellen, wie groß oder wie klein sie immer bedeutet. Buße, wie Petrus sie uns praktiziert hat, bedeutet Umkehr. Bedeutet, seine Verfehlungen auszusprechen und umzukehren auf einen guten Weg. Was meinst du, wäre das auch was für dich und für mich? Wäre das ein guter Weg für unsere Gemeinde? Wäre das ein guter Weg für unser Land? Ich übersetze noch einmal aus 2. Chronik 7 frei. Wenn meine Gemeinde, die den Namen Kraftstrom führt, sich demütigt und betet und mich sucht und von ihren eigenen Wegen und Gedanken umkehrt, dann höre ich es im Himmel. Ich verzeihe ihre Sünde und bringe dieser Gemeinde Heilung. Amen.